Mein Name ist Heike Zimmermann. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder im Alter von 14 bis 19 Jahren. Seit Sommer 2017 wohnen wir in Marburg-Werder. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und war 3 Jahre in der Schweiz auf St. Krishona. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass ich heute bei Ihnen hier in der Krishona-Gemeinde bin. Ich selbst bin oft umgezogen. Wir haben als Familie an unterschiedlichen Orten gelebt. In Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und jetzt in Hessen. Ich habe Diplompädagogik studiert, Studienrichtung Sozialpädagogik und eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht und arbeite in Marburg-Werder selbstständig in der Beratung und Seelsorge. Mir ist es wichtig, ein niederschwelliges Angebot zu machen in der Lebensberatung, Begleitung und Coaching in Veränderungsprozessen. Ja, und jetzt komme ich zu dem Thema Hochsensibilität, die Prinzessin auf der Erbse. Ich freue mich, dass doch so viele gekommen sind und sich haben einladen lassen zu einem Thema, bei dem vielleicht manche noch gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. Ich selbst bin vor einigen Jahren eher durch Zufall auf das Thema gestoßen und seit dieser Zeit beschäftigt mich das Thema mal mehr, mal weniger, auch aus eigener Betroffenheit. Wer von Ihnen hat denn schon mal etwas von dem Begriff Hochsensibilität gehört? Oh ja, sind doch einige. Ja, ich denke, dass es heute wahrscheinlich verschiedene Interessengruppen gibt. Die einen, die vielleicht schon ein bisschen was wissen und sich auch mit dem Thema etwas beschäftigt haben. Andere sind vielleicht einfach neugierig und wollen wissen, worum geht es. Und vielleicht gibt es auch einige, die sagen, den Begriff habe ich ja noch nie gehört, aber da habe ich so eine Bekannte oder eine Kollegin und die ist manchmal so komisch, so empfindlich, das kann ich gar nicht einordnen, vielleicht ist die hochsensibel. Sabine Dinkel, eine hochsensible Autorin, berichtet von Dialogen ihrer Eltern, die beide hochsensibel sind. 2 Beispiele für sensorische Hochsensible, die besonders empfindlich auf Sinnesreize reagieren. Der erste Dialog. Hast du etwa Fischstäbchen gegessen, als ich weg war? Nein. Ich rieche es doch ganz deutlich. Na ja, gut, Freitag kurz nachdem du losgefahren bist. Das ist doch jetzt schon 3 Tage her. Das kannst du doch gar nicht mehr riechen. Ich habe doch die ganze Zeit gelüftet. Und ob ich das riechen kann, alles stinkt. Du stellst dich vielleicht an. Du weißt genau, dass ich den Geruch nicht ausstehen kann. Du warst doch 3 Tage nicht da. Wenigstens dann möchten wir mal Fischstäbchen essen können. Wozu habe ich dir eine Kochplatte unter das Vordach gestellt? Dialog 2. Kannst du den Apfel nicht leiser essen? Wie soll ich denn das machen? Du kaust so laut. Aber ich hab doch den Mund zu. Ja, aber das halt so, wenn du kaust. Du spinnst. Soll ich den Apfel lutschen? Das wäre vielleicht eine Option. Soweit die beiden Dialoge, die vielleicht so einen ersten Einblick in das Thema geben sollen. Das Wort sensibel ist bekannt. Hochsensibilität ist eine neue Wortschöpfung. Ein Begriff, der sich erst in den letzten 20 bis 30 Jahren etabliert hat. Ellen Aron, eine amerikanische Psychologin, forscht seit mehr als 20 Jahren zu dem Thema und hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Phänomen der Hochsensibilität beschrieben wurde. Sie hat den Begriff Highly Sensitive Person, also hochsensible Person, da ist die international gebräuchliche Abkürzung HSP, diese Abkürzung verwende ich heute auch, geprägt. Nach ihrer Einschätzung sind 15-20% der Bevölkerung hochsensibel. Die Zeitschrift Psychologie Heute hat im September 2015 ein Heft zum Thema feinfühlig herausgebracht. Der Leitartikel beginnt mit folgenden Sätzen. Manche Menschen halten starke Reize kaum aus. Ihr Schutzbedürfnis ist groß und oft fühlen sie sich fehl am Platz. Auf die Frage, was ist nur mit mir los, gab es lange keine Antwort. Heute bestätigt die Forschung, Hochsensibilität ist eine besondere Art. Ist jetzt doch, Mikrofon ist da, okay. Diese kurz, ich habe vor, heute Abend über folgende Punkte zu sprechen. Zuerst soll es darum gehen, die Hochsensibilität zu beschreiben. Dann möchte ich kurz was zur Geschichte der Forschung sagen, 4 Schritte aufzeigen, wie Sie konstruktiv mit Hochsensibilität umgehen können. Und in einem 4. Punkt aufzeigen, das wurde jetzt schon so nett in der Einleitung gebracht, wie manche Menschen auf Hochsensibilität reagieren und Ihnen vielleicht ein paar Tipps geben, wie Sie konstruktiv reagieren können. Und zum Schluss möchte ich ein paar Hinweise geben, welche Hilfen der christliche Glaube für hochsensibel empfindende Menschen bereithält. Zum Ersten zur Beschreibung der Hochsensibilität. Es gibt 3 wesentliche Merkmale, die alle Hochsensiblen gemeinsam haben. Eine schmale Komfortzone, eine schnelle Überreizbarkeit und ein langes Nachhallen. Schmale Komfortzone bedeutet, dass es Faktoren gibt, die für Hochsensible wichtig sind, um sich wohlzufühlen und eine gute Leistung zu bringen. Das kann anfangen bei der Raumgestaltung über die Temperierung eines Zimmers. Weiter geht es, dass sie ein höheres Ruhebedürfnis brauchen und vielleicht auch reduzierte Arbeitszeiten. Brigitte Schor, eine Schweizer Psychotherapeutin, die das Schweizer Institut für Hochsensibilität gegründet hat, schreibt dazu: Damit Hochsensible sich wirklich wohlfühlen, müssen in der Regel viele Bedingungen erfüllt sein. Das ist anstrengend und kostet viel Energie, die sie für andere Dinge dann nicht mehr haben. Muss das so heilen oder kann ich das irgendwie ändern? Das ist jetzt so, dass das so heilt. Schnelle Überreizbarkeit. Haben Sie es eingestellt? Ja. Schnelle Überreizbarkeit bedeutet, dass Hochsensible viele Reize empfangen, die sie nicht filtern und verarbeiten können. Ist jetzt besser? Ja. Das kann dazu führen, dass sich Hochsensible in einer ständigen Anspannung und inneren Nervosität befinden. Befinden sich Hochsensible im Zustand der Überstimulation, werden sie langsam, die Konzentration lässt nach und das kann sogar bis zu einem kompletten Blackout führen. Hochsensible brauchen ein optimales Reizniveau, nicht zu viel, nicht zu wenig, dann ist es optimal. Wieso bei manchen Menschen die Fähigkeit, Informationen und Reize zu filtern, weniger ausgeprägt ist, ist noch nicht erforscht. Aber Hochsensible können zum Beispiel Schwierigkeiten haben, da Prioritäten zu setzen. Ich sage immer, sie sehen alle Aufgaben, die sie haben, parallel und können oft nicht unterscheiden, was kommt, soll zuerst gemacht werden, was danach. Und das kann dann auch Stress auslösen. Langes Nachhallen bedeutet, Erlebnisse, Situationen, Erfahrungen, Filme, Gedanken und innere Bilder, Telefonate, vielleicht ein unbedachter Ausspruch eines Gesprächspartners, bleiben Hochsensiblen besonders lange in Gedanken oder im Gefühl haften. Und manchmal ist es so, sie denken dann an eine bestimmte belastende Situation aus der Vergangenheit und dann stellt sich auch ein Gefühl der Traurigkeit, der Beschämung, des Versagens ein. Der innere Speicher füllt sich. Es dauert länger als bei durchschnittlich sensiblen Menschen, bis er sich wieder leert, bis keine Unruhe mehr verspürt wird, auch kein Herzklopfen mehr. Ein hoher Energieverlust für Hochsensible ist, dass Gedanken lange um ein Thema, um Sorgen, Fragen und Probleme kreisen. Neben diesen 3 Merkmalen, die Hochsensible von Nicht-Hochsensiblen unterscheiden, gibt es weitere Untergruppierungen. Denn auch HSP lassen sich nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt die empathischen Hochsensiblen, die kognitiven, die sensorischen und die spirituellen. Die empathischen Hochsensiblen können sich und ihre Gefühle beschreiben, aber nicht nur das. Sie nehmen auch die Gefühle und Stimmungen anderer Menschen in ihrem Umfeld wahr. Sie können atmosphärische Stimmungen spüren. Zu mir haben Hochsensible schon gesagt, ich gehe durch die Stadt und ich nehme so viel wahr von anderen Menschen, ihre Gefühle, ihre Sorgen. Ich sehe, spüre förmlich, wie es ihnen geht. Und diesen Typus nennen Christa und Dirk Lühling, sind auch Spezialisten zum Thema Hochsensibilität, hochsensible Lastenträger. Aufgrund ihrer großen Vorstellungskraft und Emotionalität kann es dann aber auch passieren, dass hochsensible Menschen ihre Vorstellungen und inneren Bilder als real und absolut setzen. Dazu erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er nicht, aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat? Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer doch, Sie Rüpel. Ja, dann gibt es noch die kognitiven Hochsensiblen. Das sind Forschertypen, die sich intensiv mit Themen auseinandersetzen. Sie erkennen Lücken in Gedankengängen. Ihre eigenen Emotionen sind eher nach innen gerichtet. Und dieser Typus möchte seine Beobachtung und Wahrnehmung beweisen und kann manchmal auch ein bisschen rechthaberisch wirken. Dann gibt es die sensorischen Hochsensiblen, die besonders offen sind für Sinnesreize, das heißt riechen, schmecken, sehen und hören. Denken Sie an die beiden Dialoge zu Beginn des Vortrags. Gerüche können für Sie zu einem Problem werden, zum Beispiel starke Essensgerüche oder Parfüms. Diese können bei Ihnen sogar Unwohlsein und Kopfschmerzen auslösen. Und in Bezug auf den Geschmackssinn können manche HSP chemische Zusätze, wie zum Beispiel Geschmacksverstärker, herausschmecken, können auch allergisch reagieren. Dann kann der Tastsinn bei einigen Hochsensiblen besonders ausgeprägt sein. Wie wirkt sich das aus? Viele mögen keine ruckartigen Bewegungen, zum Beispiel ruckartiges Bremsen des Autos oder auch grobe Berührungen. Für manche sind bestimmte Stoffe auf der Haut unerträglich. Manche schneiden die Etiketten an den Pullovern raus. Ich weiß von mir noch, als ich Grundschulkind war, hat mir meine Mutter so einen Hosenanzug gekauft, so eine Hose und so einen Pulli, und ich habe den im Geschäft anprobiert und irgendwie, glaube ich, war es okay. Und als ich das dann zu Hause anziehen sollte, das hat mich so gepiekst und gejuckt, ich konnte diesen Pulli nicht anziehen, das ging einfach nicht. Was das Sehen anbetrifft, nehmen manche Hochsensible detaillierter wahr. Sie sehen Details in der Natur, haben ein natürliches Gespür für Formen und Farben und sind so aufmerksam, dass ihnen oft nichts entgeht. Ein Vater erzählte mir Folgendes von seiner hochsensiblen Tochter. Sie nimmt in der Schule alles ungefiltert wahr und registriert alles, was die anderen Kinder im Klassenraum so machen. Als der Vater das beim Gespräch dann der Lehrerin sagte, was alles so nebenbei während des Unterrichts laufen würde, konnte die Lehrerin das kaum glauben, denn sie hat nichts von dem gesehen und wahrgenommen. Dann gibt es die spirituellen Hochsensiblen. Viele Hochsensible sind spirituell interessiert und sind deshalb auch offen für den christlichen Glauben. Sie erleben, dass sie einen Sinn haben für übernatürliche Vorgänge, manchmal Intuitionen haben, die sich als richtig herausstellen. Da kann der Glaube an den dreieinigen Gott für sie zu einer wertvollen Ressource werden. Dazu komme ich dann noch später. Seit wann gibt es eigentlich das Wissen um Hochsensibilität? Ich fange mal im 19. Jahrhundert an. Und dieses Märchen, das kennen bestimmt die meisten von Ihnen, die Prinzessin auf der Erbse.
Ja, und die Prinzessin auf der Erbse gibt es heute wirklich. Die norwegische Prinzessin Märtha Louise hat sich als hochsensibel geoutet und hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, was es bedeutet, als Prinzessin im öffentlichen Interesse zu stehen. Das beschreibt sie in ihrem Buch Hochsensibel geboren, das wohl ist in diesem Jahr im Juni erschienen. Auch in der Wissenschaft ist das Phänomen der hohen Sensibilität schon vor vielen Jahren Forschern aufgefallen. Da gibt es etwa Anfang des 20. Jahrhunderts Andeutungen. Erste Anklänge findet man beim Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der unterscheidet zwischen extravertierten, also nach außen gerichteten und nach innen gerichteten Personen. Und schon er hat bemerkt, dass introvertierte Menschen am liebsten in einem selbstkontrollierten Umfeld leben, in dem sie das Maß an von außen kommenden Einflüssen regulieren können. In Bezug auf Belastbarkeit machte der russische Mediziner Ivan Pavlov, der hat bis 1936 gelebt, Versuche. Er führte Experimente durch, bei denen Versuchspersonen intensiv beschallt wurden. Und wenn die Anzahl der Dezibel eine bestimmte Höhe erreichte, dann gingen die sensiblen Menschen in eine zusammengekrümmte Schutzstellung mit Händen über den Ohren und den Kopf zwischen den Knien und wurden sogar, wenn der Lärm noch gesteigert wurde, bewusstlos. Und er fand heraus, dass es in Sachen Empfindlichkeit zwei deutlich unterscheidbare Gruppen gibt. 15-20% waren empfindsamer als die größere Gruppe. Und zwischen diesen beiden Gruppen gab es keinen fließenden Übergang. Pavlov zog daraus den Schluss, dass die Empfindlichkeit eine Anlage ist, die vererbt wird. Auch der Psychologe Jerome Kagan von der Universität Harvard hat eine Untersuchung durchgeführt. Er hat Säuglinge verschiedenen Reizen ausgesetzt und die Reaktion getestet. Etwa 20% der Kinder reagierten stark auf Stimulation, zappelten, weinten und versuchten zu entkommen. Und mit wenigen Ausnahmen haben sich dann diese Säuglinge innerhalb weniger Jahre zu vorsichtigen, introvertierten Kindern entwickelt. Ellen Aaron, die amerikanische Psychologin, hat diese älteren Veröffentlichungen mit den Ergebnissen zeitgenössischer universitärer Forschungen zu einem großen Bild zusammengefügt und hat selbst Forschungsinterviews geführt, vieles ergänzt und den Begriff hochsensible Person geprägt. Zuerst hat sie ihre Ergebnisse nur in Fachzeitschriften publiziert, aber 1996 erschien dann ihr Buch The Highly Sensitive Person, also die hochsensible Person. Und mit dieser Veröffentlichung wurden die Ergebnisse und Erkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und sie geht davon aus, dass es für die Hochsensibilität eine genetische Disposition gibt, weil man dieses Phänomen generationsübergreifend beobachten kann. Ja, im Internet gibt es auch Fragebögen, die man ausfüllen kann. Ich habe auch welche dabei. Wen das interessiert, der kann ich nachher gerne noch welche auslegen. Ich habe Ihnen nun mal erste Informationen zum Thema Hochsensibilität gegeben. Vielleicht war manches bekannt. Vielleicht haben Sie sich oder auch andere Menschen wiedererkannt. Aber Vorsicht auch vor Etikettierung. Bitte andere Menschen nicht als Hochsensible etikettieren. Manchmal können auch andere Probleme dahinter stehen. Ein Trauma, eine psychische Krankheit. Manchmal sind Übergänge auch fließend. Nicht jeder Hochsensible ist krank und nicht jeder, der psychisch krank ist, ist gleichzeitig auch HSP. Ich komme zum dritten Punkt. 4 Schritte auf dem Weg zum konstruktiven Umgang mit Hochsensibilität. HSP profitieren, so hat es Ellen Aaron herausgefunden, von 4 Schritten. Erst einmal, wenn Sie eine Selbsterkenntnis haben in Bezug auf Hochsensibilität. Es kann auch sehr entlastend sein zu wissen, dass etwa 15-20% der Bevölkerung davon betroffen sind. Und das heißt für Hochsensible, du bist nicht irgendwie komisch, du bist kein Einzelfall. Und wie Hochsensibilität bewertet wird, ist kulturell auch sehr unterschiedlich. In unserer westlichen Kultur werden oft nur die Extrovertierten, die Draufgänger, wahrgenommen und bewundert. Man sieht es auch in der Schule, die Kinder, die still sind und vielleicht auch mündlich, schriftlich gute Noten bringen, die werden kein gutes Endergebnis erzielen. In der asiatischen Kultur ist der Wesenszug der Sensibilität sehr angesehen. Hochsensible haben einen empfindlichen Körper. Ellen Aaron vergleicht den Körper von Hochsensiblen mit dem eines Säuglings. Vielleicht kennen Sie das auch von eigenen Kindern oder haben das auch bei anderen Familien beobachtet. Wenn Säuglinge viele äußere Eindrücke zu verarbeiten haben, wie zum Beispiel Einkauf in einem Einkaufszentrum, Familienfeier, veränderte Fütterungszeiten und Zubettgehenzeiten, kann es sein, dass das Baby nur noch schreit, weil sich Säuglinge in dieser Situation nicht selbst helfen können. Genau wie bei einem Baby oder Kleinkind kann es bei HSP so sein, dass der Körper auch sehr stark auf äußere Reize reagiert. Positiv könnte man sagen, die körperliche Befindlichkeit von HSP ist wie ein Seismograph. Seismographen übermitteln ja die Stärke von Erdbeben. Genauso möchte der Körper HSP leiten und ihnen Signale übermitteln. Das kann die Erfahrung sein von Erschöpfung, Müdigkeit, Hunger oder Schmerzen. Es geht dann also darum, die Signale des eigenen Körpers wahrzunehmen, sich immer besser kennenzulernen und auszuprobieren, was in bestimmten Situationen helfen kann. Hilfreich kann sein, das Hungergefühl nicht zu groß werden zu lassen, sich nicht zu zwingen, lange aufzubleiben, wenn sie viel Schlaf brauchen, oder auch den Körper nicht zu sehr zu strapazieren. Hochsensibilität ist eine Gabe, die in einem individuell gestalteten Umfeld zu einer Stärke werden kann. Wer weiß, dass er hochsensibel ist und sich selbst schützt, kommt möglicherweise nicht so schnell in einen Burnout wie andere, die über einen langen Zeitraum über ihre Kräfte leben und irgendwann nicht mehr können und zusammenbrechen. Ich komme zur Neubewertung der Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt der Hochsensibilität. Hinter jedem Menschen, auch hinter vielen von uns, liegt ein mehr oder weniger langes Leben. Viele haben ihre Kindheit und Jugendzeit schon hinter sich gelassen. Und manche, auch gerade Hochsensible, sehen, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, viele Misserfolge, viele Situationen, wo sie sich als Außenseiter gefühlt haben. Aber wenn jemand weiß, dass er hochsensibel ist, kann er dann vieles aus der Vergangenheit in einem anderen Licht sehen, nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass er vermutlich schon als Kind hochsensibel war. Das heißt, viele scheinbare Misserfolge waren unvermeidbar, auch deshalb, weil die Bezugspersonen, Eltern und Lehrer ja gar keine Ahnung von Hochsensibilität hatten. Ich möchte ein Beispiel erzählen aus meinem letzten Seminar, das ich zur Hochsensibilität angeboten habe. Eine Frau Mitte 60 hat ihre Kindheit unter dem Gesichtspunkt der Hochsensibilität betrachtet und sie war unglaublich erleichtert. Sie hat in ihrer Kindheit nicht so gerne mit anderen Kindern gespielt und getobt und ihre Mutter hat sie immer aufgefordert, nun geh doch raus, nun spiel doch mit den anderen. Und sie wollte das nicht und hat immer gedacht, ich bin unnormal, mit mir stimmt was nicht, ich bin Außenseiterin. Und ihr Vater war eine ganz wichtige Bezugsperson für sie. Und sie hat gesagt, mein Vater, der hat mich oft auf den Schoß genommen und hatte Verständnis für mich. Ich glaube, der war auch hochsensibel und konnte sich in mich einfühlen. Und die Frau, die ist dann so richtig aufgeblüht, weil sie jetzt irgendwie wusste, ich bin, wie ich bin, okay. Heilung. Vieles, was Hochsensible an Verletzungen erlebt haben, hat auch mit ihrer Hochsensibilität zu tun. Das können unbedachte Worte und Verhaltensweisen anderer sein, die sich Hochsensible sehr zu Herzen nehmen. Und manchmal hat das Gegenüber gar keine Ahnung, was es angerichtet hat. Für viele ist es schon einmal befreiend zu erkennen, dass hinter manchen, was ihnen am Schweren oder vielleicht an Bösen geschehen ist, nicht immer eine böse Absicht stand, sondern dass vieles auch aus Oberflächlichkeit passiert ist. Es ist wie bei der Heilung von Wunden. Manche heilen schneller, wenn Licht und Luft an sie herankommen. Andere brauchen eine längerfristige Behandlung. Für einige kann es schon ein Heilungsprozess sein, dass sie vieles aus ihrer Vergangenheit neu einordnen können. Andere brauchen vielleicht professionelle Hilfe. Viele Hochsensible sind empathisch und haben eine starke Intuition. Das sind Stärken. Sie denken und analysieren in komplexen Zusammenhängen. Manchmal wirkt das fast wie hellseherisch. Sie haben viele Interessen, sind begeisterungsfähig, fantasievoll, haben ein Langzeitgedächtnis und sie sind gewissenhaft. Sie haben ein hohes Qualitätsbewusstsein, sind in Berufen gefragt, wo vorsichtiges Handeln in komplexen und unübersichtlichen Situationen gefragt sind. Weil HSP oft hilfsbereit sind, findet man sie auch in helfenden und pflegerischen Berufen. Für sie ist es wichtig, dass sie oft selbstbestimmt ihre Arbeit einteilen können oder feste Strukturen haben, die ihnen eine Hilfe sein können. Ja, es gibt viele Stärken und nicht nur Schwächen, die Hochsensible haben. Nicht wenige Hochsensible fühlen sich auch wohl, wenn sie innerhalb der Familie arbeiten können. Die Forscherin Elaine Aron schreibt, HSP haben im häuslichen und familiären Bereich eine passende Nische für sich gefunden, vorausgesetzt, sie können es ignorieren, dass ihre Arbeit von der Gesellschaft unterbewertet wird. Denn tatsächlich sind diese Arbeiten ja für die Gesellschaft von großem Nutzen. Untersuchungen bestätigen zum Beispiel kontinuierlich, dass die kaum fassbare Beschaffenheit von Sensibilität der Schlüssel für eine gute Erziehung der Kinder darstellt. Ein wichtiger Lernprozess für Hochsensible ist, draußen in der unsensiblen Welt sich wohlzufühlen und einen Platz zu finden, aber auch zu spüren, wann Rückzug wichtig ist. Hochsensible werden mit ihren Gaben gebraucht, müssen aber die Fertigkeit erwerben, jedes zu viel oder zu wenig zu vermeiden. Das heißt, einen Lebensrhythmus zu finden, der sie trägt und vermeidet, dass HSP ständig versuchen, den von außen an sie herangetragenen Anforderungen gerecht zu werden. Es geht darum, Entscheidungen aufgrund von Prioritäten zu setzen. Welche Prioritäten und Werte sind für HSP wichtig? Sie brauchen genügend Zeit für sich allein zur Regeneration, weil der Alltag oft anstrengender ist als für Normalsensible. Prioritäten zu setzen ist eine tägliche Herausforderung, um sich selbst nicht zu überfordern. Wie reagieren manchmal andere Hochsensible? Sabine Dinkel, die als Coach in Norddeutschland arbeitet, hat ein paar spezifische Typen herausgearbeitet, die wie folgt auf Hochsensible reagieren können. Da gibt es den Skeptiker, der die Hochsensibilität überhaupt in Frage stellt und meint, das sei doch alles hausgemacht. Früher gab es doch diesen Psychoquatsch auch nicht. Er sagt, ach, schon wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ein typischer Satz für ihn ist, für mich ist das nur eine Modeerscheinung. Dann gibt es die Gleichgesinnten und die freuen sich total und stellen gleich die typischen Fragen. Seitdem, wann weißt du es? Woran hast du es gemerkt? Wie gehst du damit um? Und der typische Satz ist, welches Buch hast du dazu gelesen? Und dann gibt es den, der gefrustet ist, der weiß, dass er ein Hochsensibler ist, der sagt, oh nein, du auch, hör mir auf. Der sieht nur die negativen Seiten und hat genug von dem Thema. Sein typischer Satz wäre, wenn ich das mir nur aussuchen könnte, ich wäre gerne abgebrühter. Dann gibt es den Unbedarften, der sagt, davon habe ich noch nie gehört, das klingt ja voll spannend. Und je mehr er erzählt bekommt, desto mehr ist er der Meinung, nicht dazugehören und ist vielleicht auch ein bisschen traurig. Und sein typischer Satz ist, wenn ich mal Zeit habe, dann google ich das mal. Und dann gibt es noch die harte Nuss, so wurde es ja vorhin auch schon gesagt, die dann sagt, alles Weicheier und hält Hochsensibilität nur für eine Einbildung. Man muss sich halt auch mal zusammenreißen, das Leben ist kein Ponyhof. Manches ist vielleicht ein bisschen übertrieben beschrieben, aber viele Reaktionen, die Hochsensible zu hören bekommen, gehen in so eine Richtung und sind auch nicht wirklich hilfreich. Vielleicht tauchen vor ihrem inneren Auge auch Menschen aus ihrem Umfeld auf, bei denen sie denken, vielleicht ist die Kollegin der Familienangehörige hochsensibel. Manchmal beobachte ich so Reaktionen, die ich nicht einordnen kann. Wie soll ich damit umgehen, wenn ich manchmal nur so kurze Antworten bekomme und mein Gegenüber so empfindlich ist? Wie können Sie konstruktiv auch auf Hochsensibilität in Ihrem Umfeld reagieren? Bei vielen Hochsensiblen fällt auf, dass sie sensorisch sehr empfindsam sind, Sie haben zum Beispiel Probleme mit Gerüchen, mit lauten Geräuschen, mit Zugluft. Auch wenn Sie diese Probleme, diese Phänomene, die dem Hochsensiblen Probleme machen, nicht selbst wahrnehmen, glauben Sie, dass er so empfindet und sich das nicht nur einbildet, und versuchen Sie rücksichtsvoll zu reagieren, zum Beispiel bei empfundener Zugluft das Fenster schließen. Viele Hochsensible ziehen sich auch zurück, gehen vielleicht nicht gern mit Kollegen zum Mittagessen und verabreden sich nicht so gern mit vielen Menschen. Das ist ihrem Ruhebedürfnis geschuldet. Nehmen Sie das nicht persönlich und meinen Sie nicht, dass der betreffende Hochsensible Sie nicht mag. Vielleicht freut sich Ihr Gegenüber über eine Einladung im kleinen Kreis oder nur mit Ihnen. Jetzt komme ich zum fünften Punkt, Glaube als Ressource. Eine sehr wichtige Ressource und Hilfe kann der christliche Glaube sein. Wer sich Gott anvertraut, ist nicht allein mit seinen Gefühlen und Fragen. Gott kennt uns durch und durch. Jeder Mensch ist einzigartig und ist Gott wichtig in seiner Individualität. Gott möchte Ihnen die Augen öffnen für Ihre Einzigartigkeit. HSP erleben immer wieder Grenzen in Bezug auf ihre Belastungsfähigkeit. Und weil sie oft mit dem Lebenstempo anderer nicht so mithalten können, fühlen sie sich manchmal minderwertig und haben keinen Blick für ihre speziellen Begabungen. Immer wieder kommen Sorgen hoch und lassen HSP ins Grübeln verfallen. Welche Zusagen finden wir für Hochsensible und nicht nur für diese, sondern für uns alle in der Bibel? Du bist einzigartig. Hochsensible vergleichen sich manchmal zu viel mit anderen. In Gruppen fühlen sie sich manchmal nicht zugehörig und minderwertig. Aber Gott hat jeden Menschen einzigartig geschaffen. Dich gibt es nicht zweimal. Mein Sohn hat seit ein paar Monaten ein Handy, an dem man sich nicht mehr mit PIN, sondern mit dem Fingerabdruck anmeldet. Und das kann niemand mehr knacken, denn jeder Fingerabdruck ist individuell. Und weil du so einzigartig bist und Gott dich genauso wollte, wie du bist, brauchst du dich nicht mit anderen zu vergleichen. Denn alle Not kommt vom Vergleichen. Wir lesen im Psalm 139, du Gott bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Du bist begabt. Hochsensible zweifeln manchmal an ihren Fähigkeiten und nicht selten stellen sie ihr Licht unter den Scheffel, weil sie nicht gerne im Mittelpunkt stehen, sich lieber zurückziehen. In der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen Gaben gegeben hat. Es sind natürliche Gaben, aber auch Gaben, die besonders auch in der Gemeinde zum Einsatz kommen. Auch wenn manche Menschen die gleichen Begabungen haben, keiner tut etwas so, wie du es tust. Du hast eine besondere Art, wie du etwas tust, die bestimmte Menschen anspricht. Du darfst deine Sorgen ablegen. Viele Hochsensible neigen zum Grübeln und machen sich viele Sorgen. Um Alltägliches, um Dinge, die in der Zukunft liegen, auf die sie aber gar keinen Einfluss haben. Ich denke oft an ein Bild, das Jesus im Matthäusevangelium verwendet. Gott sorgt für die Vögel. Er lässt Blumen, es wird das Beispiel von Lilien genannt, wunderschön blühen, ohne dass diese etwas dazu tun können. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Deine Zeit steht in Gottes Händen. Hochsensible brauchen oft mehr Zeit für sich und ihre Belange. Zeitpuffer sind für sie wichtig, um nicht in Stress zu geraten. Dieser Lebensstil passt nicht zu unserer schnelllebigen Zeit und zu den Anforderungen, die eine leistungsfähige Gesellschaft heute erwartet. Wer vertrauensvoll sprechen kann, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen, wird gelassen. Er weiß, dass seine Lebenszeit in Gottes Hand liegt. In deiner Hand liegt mein Geschick, so heißt es in der Zürcher Übersetzung. Und es geht hier nicht nur um die Zeit als vergehende Zeit. Das griechische Wort heißt Chronos, wie wir etwas wahrnehmen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sondern die Bibel hat auch noch einen anderen Begriff, einen anderen Zeitbegriff, Kairos. Dieser Begriff kommt in Prediger 3 vor. Das ist ein sehr bekannter Bibeltext. Ich zitiere da nur die ersten Verse. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Kairos meint einen bestimmten günstigen Zeitpunkt, den von Gott gesetzten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist manchmal ein anderer, als wir vermuten. Ein Beispiel aus der Bibel. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Gott schenkte Sarah und Abraham einen Sohn, Isaak, in einem Alter, in dem es eigentlich nicht mehr möglich war, Kinder zu bekommen. In unserer Zeit, in dem es nicht mehr gesetzt ist, den bestimmten Lebensereignissen und Vollzügen ihre Zeit zu geben, bekommt dieses Wort, alles hat seine Zeit, nochmal eine besondere Bedeutung. Heute wird zu allen Zeiten alles erwartet, besonders von Frauen. Sie sollen in Vollzeit arbeiten, aber auch Kinder bekommen und nicht nur eins. Dieser Schutz, den eine junge Mutter in früheren Jahren noch hatte, eben Mutterschutz und das nicht nur 8 Wochen, sondern einige Jahre, um bei ihren kleinen Kindern zu sein, wird immer mehr aufgelöst. Auch die Fürsorge für die ältere Generation bleibt auf der Strecke, weil in unserer Gesellschaft andere Werte auf dem Vormarsch sind, wie Effektivität, Leistungsfähigkeit und Konsum. Frauen wird eingeredet, dass sie den beruflichen Anschluss verpassen, wenn sie nicht so bald wie möglich nach der Geburt ihrer Kinder wieder arbeiten gehen. Aber auch in diesen Situationen gilt Gottes Kairos zu fragen, was ist wann für mich dran? Gott möchte uns Zeit schenken und gibt uns ausreichend Zeit für die Lebensvollzüge. Nicht immer ist alles in allen Lebensphasen möglich. Das gilt besonders für Hochsensible, die besonders herausgefordert sind, ihre Kräfte einzuteilen. Ich komme zum Schluss. Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern ein Temperamentsmerkmal, ein Persönlichkeitsmerkmal. Damit sind Schwächen und Stärken verbunden. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die vermuten, dass sie hochsensibel sein könnten, aber damit in erster Linie eine Befürchtung verbinden. Für viele Hochsensible ist die Entdeckung der Hochsensibilität aber eine große Erleichterung, weil sie endlich ihr Anderssein, manche Misserfolge und Krisen einordnen können. Und nach diesem Vortrag wissen sie, ich bin nicht allein damit, sondern es gibt viele, die ähnlich empfinden. Viele HSP fühlen sich untereinander verbunden, weil sie dem Gegenüber nicht erst alles erklären müssen, sondern verstanden werden. Nicht andere Menschen, der Ehepartner, die Kinder, die Freunde müssen dafür sorgen, dass es HSPlern gut geht, sondern jeder Hochsensible kann sich selbst mit seiner Lebensgeschichte, mit seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Grenzen, die vor allem eine Schutzfunktion haben, neu kennenlernen und für sich selbst sorgen. Ich schließe mit einem Zitat von Georg Parloff. Wie viel Gutes können Sie sich und anderen bereiten, wenn Sie mit Ihrem hochempfindlichen Nervensystem ein eingespieltes, harmonisches Team bilden? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich zu dem Thema Hochsensibilität Seminare in Marburg anbiete. Draußen sind Flyer. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie die gerne mitnehmen. Und ich lege nachher auch noch mal einen Fragebogen raus. Wer den gerne mitnehmen möchte, kann das gerne machen.